Wie bleibt man voller Zuversicht, wenn das Ziel weit entfernt scheint und der Weg dorthin voller Stürme ist? In Apostelgeschichte 26 bis 28 steht Paulus am Ende seiner langen Reise. Er verteidigt sich vor Königen, er leidet Schiffbruch, wird gebissen von einer Schlange und bleibt doch unerschütterlich. Nichts kann ihn aufhalten, das Evangelium nach Rom zu bringen. Der Plan Gottes vollendet sich durch alle Widerstände hindurch. Willkommen zur Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute beschließen wir die Apostelgeschichte mit einem letzten machtvollen Bild. Ein Mensch, der in Ketten steht und doch freier ist als alle anderen, die ihn richten. In 25 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Glaube, der auf Gott vertraut, bleibt unaufhaltsam. Kein Sturm, kein Urteil, keine Kette kann den Plan des Himmels stoppen. Ich habe gelernt, der Weg, den Gott führt, ist selten gerade. Aber jeder Umweg hat Sinn. Manchmal sind gerade die Stürme die Orte, an denen Gott am stärksten wirkt, weil wir dort ganz auf ihn angewiesen sind. Wie Paulus dürfen wir sagen: Ich glaube Gott, dass es so kommen wird, wie er mir gesagt hat. Heiliger Geist, schenke uns die Unerschütterlichkeit des Paulus. Wenn Stürme toben und Wege sich verlieren, erinnere uns, du führst Schritt für Schritt. Mach uns zu Menschen, die nicht auf Umstände, sondern auf Zusagen bauen. Amen. Und so öffnen wir zum letzten Mal vorerst das Buch Apostelgeschichte 26. Und los geht's. Darauf sagt der Agrippa zu Paulus: Es ist dir gestattet, zu deiner Rechtfertigung zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und hielt folgende Verteidigungsrede: Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich heute wegen aller Beschuldigungen, welche die Juden gegen mich erheben, hier vor dir verantworten darf. Weil du ja ein ausgezeichneter Kenner aller Gebräuche und Streitfragen der Juden bist. Deshalb bitte ich dich, mir geduldiges Gehör zu schenken. Wie sich meine Lebensführung von Jugend auf inmitten meines Volkes, und zwar in Jerusalem, von Anfang an gestaltet hat, das wissen alle Juden, die mich von früher her kennen. Sie müssen, wenn sie nur wollen, mir das Zeugnis ausstellen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Gottesverehrung gelebt habe, nämlich als Pharisäer. Und jetzt stehe ich hier als Angeklagter, um mich richten zu lassen wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an unsere Väter ergangen ist und zu der unsere 12 Stämme Volk durch anhaltenden Gottesdienst bei Tag und Nacht zu gelangen hofft. Wegen dieser Hoffnung, o König, werde ich von Juden angeklagt. Warum gilt es denn bei euch für unglaublich, wenn Gott Tote auferweckt? Was mich freilich betrifft, so habe ich es für meine Pflicht gehalten, den Namen Jesu von Nazareth als erklärter Feind zu bekämpfen. Und das habe ich denn auch in Jerusalem getan. Ich verschaffte mir nämlich Vollmacht von den hohen Priestern und ließ viele von den Heiligen in die Gefängnisse einschließen. Und wenn sie hingerichtet werden sollten, erklärte ich mich damit einverstanden. In allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zur Lästerung und verfolgte sie in maßloser Wut, sogar bis in die auswärtigen Städte. Als ich hierbei mit der Vollmacht und im Auftrag der Hohepriester nach Damaskus reiste, sah ich unterwegs, o König, zur Mittagszeit vom Himmel her ein Licht, das heller als der Glanz der Sonne mich und meine Reisebegleiter umstrahlte. Als wir nun alle zu Boden niedergestürzt waren, hörte ich eine Stimme, die mir in der hebräischen Volkssprache zurief: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich antwortete: Wer bist du, Herr? Da erwiderte der Herr: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch stehe auf und tritt auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dich zum Diener und Zeugen für das zu machen, was du von mir gesehen hast und für das, was ich dich noch sehen lassen werde. Und ich werde dich retten vor dem Volk und vor den Heiden, zu denen ich dich senden will. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott bekehren, auf dass sie Vergebung der Sünden und einen Erbteil unter denen erhalten, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Infolgedessen bin ich, o König Agrippa, der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern habe zuerst den Einwohnern von Damaskus und Jerusalem, dann denen im ganzen jüdischen Lande und weiterhin den Heiden gepredigt, sie möchten Buße tun, sich zu Gott bekehren und Werke vollbringen, die der Buße würdig sind. Das ist der Grund, weshalb die Juden mich im Tempel festgenommen und mich ums Leben zu bringen versucht haben. Weil ich nun Gottes Beistand bis auf den heutigen Tag gefunden habe, stehe ich da und lege Zeugnis vor Hoch und Niedrig ab. Dabei sage ich nichts anderes als das, wovon schon die Propheten und Mose geweissagt haben, dass es geschehen werde, nämlich ob Christus zum Leiden bestimmt sei und ob er als Erstling unter den vom Tode Auferstandenen sowohl dem Volk als auch den Heiden das Licht verkünden solle. Als Paulus in dieser Weise zu seiner Verteidigung redete, rief Festus mit lauter Stimme aus: Paulus, du bist von Sinnen. Die große Gelehrsamkeit bringt dich um den Verstand. Da erwiderte Paulus: Ich bin nicht von Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte. Denn der König versteht sich auf diese Dinge, an ihn wende ich mich darum, auch mit meiner freimütigen Rede. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts von diesen Dingen verborgen geblieben ist. Dies alles hat sich ja nicht in einem Winkel abgespielt. Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Da antwortete Agrippa dem Paulus: Beinahe bringst du es fertig, mich zu einem Christen zu machen. Paulus erwiderte: Ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hier hören, ebenso werden möchten, wie ich es bin, abgesehen allerdings von diesen meinen Fesseln. Darauf erhoben sich der König und der Statthalter sowie Bernice und die übrigen neben ihnen Sitzenden. Nachdem sie sich zurückgezogen hatten, unterhielten sie sich noch miteinander und erklärten: Dieser Mann tut nichts, was Todesstrafe oder Gefängnis verdient. Agrippa aber erklärte dem Festus: Dieser Mann könnte freigelassen werden, wenn er nicht Berufung an den Kaiser eingelegt hätte. Als nun unsere Abfahrt nach Italien beschlossen war, übergab man den Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann der kaiserlichen Abteilung namens Julius. Wir bestiegen dann ein Schiff aus Adramyttium, das die Küstenplätze der römischen Provinz Asien anlaufen sollte, und fuhren ab. In unserer Begleitung befand sich auch noch Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonike. Am folgenden Tage landeten wir in Sidon, und weil Julius den Paulus menschenfreundlich behandelte, erlaubte er ihm, seine Freunde zu besuchen und sich von ihnen mit dem nötigen Reisebedarf versorgen zu lassen. Von da fuhren wir weiter, und zwar dicht an Zypern hin, weil wir Gegenwind hatten. Nachdem wir dann die See längs der Küste von Sizilien und Pamphylien hin durchsegelt hatten, gelangten wir nach Myra in Lycien. Als der Hauptmann dort ein alexandrinisches Schiff vorfand, das auf der Fahrt nach Italien begriffen war, brachte er uns auf dieses. Im Verlauf vieler Tage langsamer Fahrt kamen wir mit Mühe in die Nähe von Knidus, und weil uns der Wind dort nicht anlegen ließ, fuhren wir an Kreta hin, und zwar bei Salome. Nur mit Mühe erreichten wir bei dieser Küstenfahrt einen Ort namens Schönhafen, in dessen Nähe die Stadt Lasea lag. Da inzwischen geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt bereits gefährlich zu werden begann, sogar der große Fasttag war schon vorüber, sagte Paulus warnend zu ihnen: Ihr Männer, ich sehe voraus, dass ein Weiterfahren mit Gefahr und großem Schaden nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr Glauben als den Worten des Paulus. Und weil der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, fasste die Mehrzahl den Beschluss, von dort weiterzufahren und womöglich zum Überwintern nach Phönix zu gelangen, einem kretischen Hafen, der gegen den Südwest- und Nordwestwind geschützt liegt. Als nun ein schwacher Südwind einsetzte, glaubten sie, ihr Vorhaben sicher ausführen zu können. Sie lichteten daher die Anker und fuhren ganz nahe an der Küste von Kreta hin. Doch schon nach kurzer Zeit brach von der Insel her ein Sturmwind los, der sogenannte Euraquilo. Da nun das Schiff von diesem fortgerissen wurde und dem Wind gegenüber machtlos war, mussten wir uns auf gut Glück treiben lassen. Als wir dann unter dem Schutz eines Inselchens namens Clauda hinfuhren, gelang es uns nur mit großer Mühe, uns im Besitz des Rettungsbootes zu erhalten. Man zog es an Bord herauf und brachte Schutzmittel in Anwendung, indem man das Schiff gürtete. Und weil man auf die Syrte zu geraten befürchtete, holte man die Segel herunter und ließ sich so treiben. Weil wir aber vom Sturm schwer zu leiden hatten, warf man am folgenden Tage einen Teil der Ladung über Bord und ließ am dritten Tage das Schiffsgerät notgedrungen nachfolgen. Als dann aber mehrere Tage hindurch weder die Sonne noch Sterne sichtbar waren und der Sturm ungeschwächt weitertobte, schwand uns schließlich alle Hoffnung auf Rettung. Weil nun niemand mehr Nahrung zu sich nehmen mochte, trat Paulus mitten unter sie und sagte: Ihr Männer, Man hätte allerdings auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen. Dann wäre uns dieses Ungemach und dieser Schaden erspart geblieben. Doch wie die Dinge jetzt einmal liegen, fordere ich euch auf, getrosten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff ist verloren. Denn in dieser Nacht ist mir ein Engel des Gottes erschienen, dem ich angehöre und dem ich auch diene, und hat zu mir gesagt: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten, und wisse wohl, Gott hat dir das Leben aller deiner Reisegefährten geschenkt. Darum seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich habe die feste Zuversicht zu Gott, dass es so kommen wird, wie mir angekündigt worden ist. Wir müssen aber an irgendeiner Insel stranden. Als dann die 14. Nacht gekommen war, seit wir im Adriatischen Meer umhertrieben, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht die Annäherung von Land. Als sie nämlich das Senkblei auswarfen, stellten sie 20 Klafter Tiefe fest, und als sie in kurzer Entfernung wieder loteten, fanden sie nur 15 Klafter. Weil sie nun fürchteten, wir könnten irgendwo auf Klippen geraten, warfen sie 4 Anker hinten vom Schiff aus und erwarteten mit Sehnsucht den Anbruch des Tages. Als nun aber die Schiffsleute aus dem Schiff zu entfliehen suchten und das Rettungsboot ins Meer niederließen, unter dem Vorgeben, sie wollten auch vorn aus dem Schiff Anker auswerfen, erklärte Paulus dem Hauptmann und den Soldaten: Wenn diese Leute nicht im Schiff bleiben, könnt ihr unmöglich gerettet werden. Daraufhin hieben die Soldaten die Taue des Bootes ab und ließen es in die See treiben. Bis es aber Tag werden wollte, redete Paulus allen zu, sie möchten Nahrung zu sich nehmen. Er sagte nämlich: Heute ist es der 14. Tag, dass ihr ohne Nahrung ununterbrochen in ängstlicher Erwartung schwebt und nichts Rechtes zu euch genommen habt. Darum rate ich euch, nehmt Nahrung zu euch, das ist zu eurer Rettung notwendig. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt verloren gehen. Nach diesen Worten nahm er Brot, sagte Gott vor aller Augen Dank, brach ein Stück ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und nahmen ebenfalls Nahrung zu sich. Wir waren aber unser im Ganzen 276 Seelen auf dem Schiff. Nachdem sie sich nun satt gegessen hatten, erleichterten sie das Schiff dadurch, dass sie die Getreideladung ins Meer warfen. Als es dann Tag wurde, erkannten sie das Land nicht, gewahrten aber eine Bucht mit flachem Strand, auf den sie, wenn möglich, das Schiff auflaufen zu lassen beschlossen. So kappten sie denn die Ankertaue und ließen sie ins Meer fallen. Zugleich machten sie die Riemen an den Steuerrudern los, stellten das Vordersegel vor den Wind und hielten auf den Strand zu. Dabei gerieten sie aber auf eine Sandbank, auf die sie das Schiff auflaufen ließen. Das Vorderteil bohrte sich tief ein und saß unbeweglich fest, während das Hinterschiff infolge der Gewalt der Wogen allmählich auseinanderging. Die Soldaten fassten nun den Plan, die Gefangenen zu töten, damit keiner von ihnen durch Schwimmen entkäme. Der Hauptmann aber, welcher Paulus am Leben zu erhalten wünschte, hinderte sie an der Ausführung ihres Vorhabens. Er ließ vielmehr die, welche schwimmen konnten, ins Meer springen und sich zuerst ans Land retten. Die übrigen dann teils auf Brettern, teils auf irgendwelchen Gegenständen aus dem Schiff. Auf diese Weise gelang es allen wohlbehalten, ans Land zu kommen. Jetzt, nachdem unserer Rettung, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die fremdsprachigen Eingeborenen erwiesen uns eine außerordentliche Menschenfreundlichkeit, denn sie zündeten einen Holzstoß an und gaben uns allen wegen des eingetretenen Regens und wegen der Kälte einen Platz. Als aber Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und ihn auf den Holzstoß ins Feuer legte, fuhr eine Otter infolge der Hitze heraus und biss sich in seine Hand fest. Als nun die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander: Dieser Mensch muss ein Mörder sein, den die Göttin der Vergeltung trotz seiner Rettung aus dem Meer nicht am Leben lassen will. Er schleuderte jedoch das Tier von sich ab ins Feuer und es widerfuhr ihm nichts Schlimmes. Jene warteten zwar darauf, dass er anschwellen oder plötzlich tot niederfallen werde, als sie aber geraume Zeit gewartet hatten und nichts Unheilvolles an ihm vorgehen sahen, änderten sie ihre Meinung und sagten, er müsse ein Gott sein. Nun besaß in der Nähe jenes Ortes der vornehmste Mann der Insel namens Publius Landgüter. Dieser nahm uns bei sich auf und beherbergte uns 3 Tage lang freundlich. Der Vater des Publius aber lag gerade an Fieberanfällen und an der Ruhr krank danieder. Paulus ging nun zu ihm ins Zimmer, legte ihm unter Gebet die Hände auf und machte ihn dadurch gesund. Infolgedessen kamen auch die anderen Inselbewohner, die an Krankheiten litten, zu ihm und ließen sich heilen. Dafür erwies man uns denn auch viele Ehren und versah uns bei unserer Abfahrt mit allem, was wir nötig hatten. Nach einem Vierteljahr fuhren wir dann auf einem alexandrinischen Schiff ab, das auf der Insel überwintert hatte und als Wahrzeichen das Bild der Dioskuren führte. Wir landeten hierauf in Syrakus, wo wir 3 Tage blieben. Von dort fuhren wir im Bogen segelnd nach Regium weiter und gelangten, da am folgenden Tage der Südwind einsetzte, schon in einer Fahrt von 2 Tagen nach Puteoli. Hier trafen wir Brüder an, die uns baten, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. So gelangten wir denn nach Rom. Von dort kamen uns die Brüder, die über uns schon Kunde erhalten hatten, bis Forum Appii und Tres Taberne entgegen. Bei ihrem Anblick sprach Paulus ein Dankgebet zu Gott und fasste neuen Mut. Nach unserer Ankunft in Rom. Paulus aber erhielt die Erlaubnis, mit dem ihn bewachenden Soldaten eine eigene Wohnung zu beziehen. Nach 3 Tagen lud er dann die Vornehmsten der Juden zu sich ein. Und als sie sich eingefunden hatten, richtete er folgende Worte an sie. Werte Brüder, obgleich ich nichts Feindseliges gegen unser Volk und die Gebräuche der Väter begangen habe, bin ich doch als Gefangener von Jerusalem her den Römern in die Hände geliefert worden. Diese wollten mich nach angestellter richterlicher Untersuchung freilassen, weil keine todeswürdige Schuld bei mir vorlag. Weil jedoch die Juden Widerspruch erhoben, sah ich mich gezwungen, die Entscheidung des Kaisers anzurufen, nicht als ob ich gegen mein Volk eine Anklage vorzubringen hätte. Aus diesem Grunde also habe ich euch zu mir gebeten, um euch zu sehen und mich mit euch zu besprechen. Denn um der Hoffnung Israels willen habe ich diese Kette zu tragen. Sie gaben ihm zur Antwort: Wir haben weder Zuschriften über dich aus Judäa erhalten, noch ist irgendein Bruder da gewesen, der etwas Nachteiliges über dich berichtet oder ausgesandt hätte. Wir halten es aber für billig, von dir über deine Ansichten Näheres zu erfahren. Denn von dieser Sonderrichtung ist uns bekannt, dass sie überall auf Widerspruch stößt. So bestimmten sie ihm denn einen Tag und fanden sich bei ihm in seiner Wohnung in noch größerer Anzahl ein. Da legte er ihnen von frühmorgens bis spätabends das Reich Gottes dar und bezeugte es ihnen, indem er sie im Anschluss sowohl an das mosaische Gesetz als an die Propheten für Jesus zu gewinnen suchte. Ein Teil von ihnen ließ sich auch durch seine Darlegung überzeugen, die anderen dagegen blieben ungläubig. Ohne also zu einer Einigung miteinander gelangt zu sein, trennten sie sich, nachdem Paulus noch das eine Wort an sie gerichtet hatte. Treffend hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesagt: Gehe zu diesem Volk und sprich. Ihr werdet immerfort hören und doch kein Verständnis erlangen. Und ihr werdet immerfort sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist verhärtet und ihre Ohren sind schwerhörig geworden und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht zum Verständnis gelangen, sodass sie sich bekehren und ich sie heile. So sei euch denn kundgetan, dass diese Rettung Gottes den Heiden gesandt worden ist. Die werden ihr auch Gehör schenken. Paulus blieb dann 2 volle Jahre in einer eigenen Mietswohnung und nahm alle auf, die ihn besuchten. Er verkündigte dabei das Reich Gottes und erteilte Belehrung über den Herrn Jesus Christus mit vollem Freimut ungehindert. Herr Jesus, danke für dein Beispiel in Paulus, für Mut, Treue und unerschütterliche Hoffnung. Lass uns erkennen, nichts geschieht vergeblich, wenn wir dir folgen. Mach uns zu Zeugen deines Reiches, frei, standhaft und erfüllt von deinem Geist. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn du heute vor einem Sturm stehst, sprich diese Worte: Herr, ich glaube dir, dass es so kommen wird, wie du gesagt hast. Dann tu einen kleinen Schritt im Vertrauen, auch wenn du das Ziel noch nicht siehst. Bis morgen und vergiss nicht, die Geschichte mag enden, aber Gottes Mission geht in dir weiter. Ja.